wir haben das ja letzte Mal.
Aber das heißt, wenn du jetzt sprichst, also wenn ich jetzt zum Beispiel dich irgendwas anspreche, auf irgendwas, dann gehe ich immer so hier hin.
Ich höre dir aber dann immer auch so zu, dass du mich sehen kannst.
Wenn du sprichst, einfach dran gewöhnt, ich würde dir ansonsten...
Dann werde ich dich nicht angucken dabei, damit ich mich auf mein Mikro
konzentriere. Das ist aber auch vollkommen...
Es ist nicht unhöflich, dann.
Ja, genau.
Ist in dem Job geschuldet.
Also ihr Lieben, wie ihr wisst, haben wir ja immer so ein schönes Vorgeplänkel. Das läuft jetzt auch gerade schon.
Also.
Ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal.
Klingt hervorragend.
Digitale Originale. Der Podcast mit Ralf und Olli. Heute.
Digital nonverbal.
Ja, eine neue Ausgabe der digitalen Originalen. Ich habe keine Ahnung, bei welcher Nummer wir gerade sind. Das werden wir pflichtbewusst nachreichen. Aber wir haben einen Gast bei uns, auf den wir uns total freuen. Schon seit, weiß ich nicht, 2-3 Wochen, seit wir diesen Termin vereinbart haben miteinander. Wir haben die Isabella Herzig zu Gast, ihres Zeichens Unternehmerin, Unternehmenscoach im Bereich ja EQ. Dazu wird sie uns gleich selber sagen, was sich dahinter verbindet. Es hat mit dem Titel Digital Nonverbal für uns zu tun. Und ja, daraus ergibt sich vielleicht schon so ein bisschen das Spannungsverhältnis. Herzlich willkommen, Isabella.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Vielleicht magst du als erstes mal ein ganz klein bisschen zu dir, deinem Unternehmen und dem, was du da so tust, erzählen.
Ja, gerne. Ja, erstmal finde ich das total schön, wieder in Dortmund zu sein, weil ich vor 8 Jahren erst hier weggezogen bin und jetzt mit meinem Unternehmen in Duisburg tätig bin. Und deswegen finde ich das total schön, hier bei euch zu sein. Was ich tue, ist, ich versuche seit ganz vielen Jahren für mich einen Pitch zu machen. Und jedes Mal, wenn ich denke, so ein Pitch müsste eigentlich sitzen, denke ich, das passt aber nicht zu dem, was ich tue. Weil ich glaube, dass ich tatsächlich mit meiner Dienstleistung Menschen die Augen öffne, für sich selbst und für andere. Und das Große und Ganze dessen am Ende ist eigentlich so die Menschlichkeit, das Zwischenmenschliche besser zu verstehen und das Interpersonale auch. Also einfach zu wissen, warum ich so bin, wie ich bin, warum ich reagiere, wie ich reagiere und was das für Konsequenzen hat, weil jedes Handeln hat Konsequenzen. Und manchmal reagieren wir eben sehr unbewusst und wirken auf das Gegenüber, was wir halt immer tun. Das ist das Nonverbale natürlich auch, ne? Und ja, mein Job ist es einfach, die Augen zu öffnen. So würde ich das auf einen Punkt runterbrechen. Schön heißt das EQ, weil wir halt die Thematik emotionale Intelligenz darüber setzen als Dach.
Und da geht's, finde ich mega gelungen.
Ja. Ja, und da geht's vorwiegend darum, dass wir halt eben die Aspekte der emotionalen Intelligenz in die Trainings und in die Coachings, in die Vorträge mit einbauen. Und ein Aspekt ist halt eben die Empathie. Und Empathie hat unglaublich viel mit Wirkung zu tun, mit Wahrnehmung, mit dem Sehen, was andere zeigen. Ja, und das ist wieder das Nonverbale, was du so schön angesprochen hast, auch in der digitalen Welt.
Nun nehme ich ja nonverbale Kommunikation eigentlich als eine sehr unbewusste Kommunikation wahr. Kann man das trainieren?
Das ist eine sehr schöne Frage. Und zwar ist es tatsächlich so, dass der Körper immer spricht. Und grundsätzlich, wenn du nicht darauf achtest, wie du wirken möchtest, dann wird dir immer verraten, wie du dich gerade fühlst oder was deine Gedanken sind, ja. Weil wir betrachten den Körper neuerdings auf eine ganz spannende neue Art und Weise. Also vor, ich glaube, 10 bis 15 Jahren hat man noch unimodal statisch betrachtet. Das heißt, wir haben uns Menschen eher auf Fotos angeguckt und haben gesagt, wenn du die verschränkten Arme hast, dann bist du ablehnend, ja. Heute sind wir in der Körpersprache viel spannender unterwegs. Wir betrachten 9 Kanäle in der Körpersprache und jedes Kanal hat was anderes zu berichten. Und erst quasi das Zusammenspiel der Kanäle ist für mich die Information. Und wenn du zum Beispiel dich darauf konzentrierst, dass du spannende Gesten machen möchtest, weil du unterstützen möchtest, ja, dann kann es durchaus sein, dass du aber deinen Kopf vergisst und dass deine Füße auch vielleicht was ganz anderes machen. Also ja, man kann sie beeinflussen, man kann sie auch lernen. Und ich glaube, jeder von uns, der schon mal zurückblickt darauf, wie war ich mit 17? Und wie bin ich heute? Wie viel in der Körpersprache ist dazugekommen? Dann wirst du schon merken, dass du viel Neues dazugenommen hast. Also das Repertoire wächst. Aber ich würde einfach mal behaupten, immer kannst du sie nicht kontrollieren.
Ja, aber es ist immerhin, ich meine, das ist ja eine Frage, die auch bei dem klassischen EQ auftaucht sozusagen. Was ist Intelligenz? Was ist Bildung? Ja. Wie geht das zusammen? Was kann ich tatsächlich beeinflussen? Und ja, letzten Endes denke ich mal, allein durch deine Rolle wirst du ja davon überzeugt sein müssen, dass ein gewisses Korrektiv möglich ist, dass Bildung möglich ist, auch auf der Ebene, denke ich mal. Und ja, ich hatte mir jetzt überlegt, wir können ja mal mit so einem kleinen Beispiel, um das für alle Hörer anschaulicher zu machen, beginnen. Vielleicht mit Bildern, wo jeder eine gewisse Vorstellung mit verbindet. Ich habe mir also überlegt, ich stelle mir vor, du hättest jetzt ein neues Coaching-Seminar angesetzt, hast 4 Teilnehmer dabei in der Runde, die du allerdings wahrscheinlich im Unterschied zu deiner sonstigen praktischen, wirklichen Arbeit schon ein Stück weit kennst, zumindest ein gewisses Bild geschlossen haben. Nennen wir die Kandidaten mal Olaf Scholz, Robert Habeck, Annalena Baerbock und Christian Lindner. Was würdest du sozusagen in Richtung EQ-Einordnung?
Die nonverbale Kommunikation von Sascha Lang ist gerade hervorragend.
Unbezahlbar quasi.
Nur Ton.
Ich bin sehr dankbar, dass ihr mich jetzt gerade nicht dabei sieht.
Genau. Wo siehst du die? Woran würdest du mit denen arbeiten wollen? Ja.
Weißt du, ich werde mich aus dieser Nummer ganz schnell rausschleichen. Und zwar ganz einfach, in meinem Metier heißt es immer, kein Coaching ohne Auftrag. Also für mich ist das immer nur wichtig, dass derjenige, der mit mir arbeitet, ein Thema hat und auf mich zukommt und mich fragt, ob ich ihm helfen kann. Und das tue ich dann so gerne. Aber ich glaube, dass wir alle nonverbal bewusst schon so wirken, wie wir wirken wollen. Weil wenn wir mal ganz ehrlich sind, wir kleiden uns so, wie wir uns kleiden. Das ist nicht Körpersprache, aber das sind nonverbale Signale. Wir geben uns so, wie wir uns geben, weil das zu unserer Persönlichkeit passt. Ja? Und ich glaube, jeder der 4 Personen, die du gerade benannt hast, zeigt durch das, wie sie wirkt, wie sie spricht, wie sie sich kleidet, auch eine bewusste Entscheidung dafür, wie sie in ihrer Rolle wahrgenommen werden will.
Aber könntest du spekulieren, und bleib da noch mal ein bisschen dran, ist ja in der medialen Beobachtung tut sich da ja ein relativ klares Bild, also mal völlig wertfrei auch gesprochen auf, aber wo rührt sowas her? Ich glaube, es werden ja wahrscheinlich, sind es die Inhalte oder siehst du da auch eher Ansätze, wo du sagst, es ist vielleicht eher neben den Inhalten dann tatsächlich in der Art und Weise, wie man sich darstellt dann auch?
Ich bin sogar davon überzeugt, dass das beides ist. Also alles, was wir von uns preisgeben, wird immer begleitet durch das, wie wir nonverbal kommunizieren. Und wir Menschen sind sehr gute Kenner der subtilen Signale. Also wenn wir zum Beispiel gerade diese 4 Politiker beobachten, dann hat jeder von uns seine eigene Übersetzung davon. Und das ist so spannend, ja? Also weil wir Körpersprache ist nicht universell. Ja. Sie ist total individuell. Und je nachdem, wer ich bin, so sehr betrachte ich den anderen und finde ihn sympathisch oder unsympathisch. Wenn ich zum Beispiel selber jemand bin, der gerne in der Dominanz zu Hause ist, ja? Der sagt, ich bin sehr durchsetzungsstark und ich bin jemand, der andere an die Hand nimmt und voranschreitet und ich trage gerne einen Anzug und eine Krawatte und schicke Schuhe, dann werde ich diejenigen, die das auch präsentieren, sehr sympathisch finden, weil wir lieben Menschen, die so sind wie wir. Sehe ich aber jemand, der konträr unterwegs ist, wird mein Bild von mir und meinen Menschen dieser Person in eine völlig andere Schublade stecken. Somit werde ich alles bewerten, was die Person von sich gibt, durch diese Brille.
Ja, hat, glaube ich, auch sehr viel mit dem eigenen Werdegang zu tun. Ne? Also wie ich erzogen werde, welche Gene ich mitbekomme und was ich halt lerne, ne? Also mit wem ich meinen Alltag miteinander verbringe. Ne?
Ja.
Es gibt ja wahre Weltmeister in der nonverbalen Kommunikation. Eine Frage oder ein Thema, das uns beiden parallel irgendwie sofort in den Sinn gekommen ist.
Das sind Hunde. Also Hunde zwingen dich ja dazu, nonverbale Kommunikation zu betreiben, und zwar in Höchstform. Beziehungsweise wenn du es ignorierst, hast du halt einen unerzogenen Hund. Ne? Also Hunde können ja gar nicht anders, zumal du ja auch noch übersetzen musst. Das heißt, wenn ein Hund gähnt, ist der nicht müde. Ne? Also das heißt, das hat einen anderen Hintergrund. Also da lernt man ganz, ganz viel über die nonverbale Kommunikation, habe ich zumindest gelernt. Also man kann da von Hunden echt was lernen, finde ich.
Was haben die uns denn voraus? Hast du da Ideen eigentlich? Also man dichtet denen ja sogar eine Mimik an, die sie eigentlich biologisch betrachtet, glaube ich, gar nicht haben, weil der Gesichtsausdruck ist eigentlich immer der gleiche. Nichtsdestotrotz fällt es uns sehr leicht, da alles Mögliche rein zu interpretieren.
Charles Darwin hat ja schon ganz, ganz früh gesagt, Menschen und Tiere haben die gleiche Mimik, mit der sie zur Welt kommen. Das würde ich so nicht unterschreiben. Aber der Grundgedanke ist tatsächlich, dass sie sehr empathisch sind. Doch die empathischsten Tiere sind die Pferde. Also die sind da noch einen Hauch voraus. Ne? Und der Hund passt sich ja uns an.
Richtig. Ja.
Und beim Hund merkst du das auch ganz schön, finde ich, dass die Stimme zum Beispiel eine ganz andere Bedeutung hat als die Körpersprache. Ne? Okay. Weil du kannst dich ja so wunderbar ausdrücken, aber wenn du zu hoch bist, dann wird er dir nicht folgen. Also da passt, da muss schon das eine und das andere passen. Ja. Ob sie uns was voraus haben, weiß ich nicht.
Ja, ich finde es auch spannend. Also wie gesagt, ich bin auch Hundebesitzer, zwar kein Agenturhund, dann wird es hier nicht mehr irgendwie erträglich zu arbeiten.
Stein auf einen anderen.
Nein, ich glaube auch. Ja, aber ich finde das halt sehr, sehr spannend, dass ja, das, was wir sagen, fällt da ja völlig unter den Tisch im Endeffekt. Aber was sie im Grunde so mit der Art, wie wir es sagen, dann irgendwie letzten Endes aufnehmen können und wie das wirkt, ist eigentlich, ja, finde ich sehr, sehr spannend im Grunde. Da sehe ich so einen Ansatz für mich, wo ich mal sagen könnte, okay, man sollte vielleicht darauf viel eher, viel stärker reagieren, als unter Umständen immer auf den Kontext. Also ich habe erstmal so eine ganz andere Form der Wahrnehmung. Also
er ist gerade hier direkt neben meinem rechten Bein und ich streiche den Hund die ganze Zeit und das finde ich wie immer unglaublich beruhigend. Ich bin ja ein Hundeliebhaber.
Ja.
Ich finde, das wirkt total gut, ne, auf das vegetative Nervensystem.
Total.
So ein Tier tut einfach gut und ich glaube, ihm gefällt es auch.
Ja, absolut. ich würde gerne mal auf das ganze Thema, also weil das spielt ja sehr, sehr stark zu der nonverbalen Kommunikation, spielt in das Thema, spielt das mit rein, das ist das ganze Thema Corona. Ich weiß, wir haben das Thema jetzt ja schon seit diversen Podcasts immer mal wieder strapaziert, aber es ist ja gerade in deinem Themenfeld ein ganz, ganz wichtiges. Also uns ist aufgefallen, dass auch wenn wir jetzt Videokonferenzen machen, wir haben uns daran gewöhnt, also es ist ja auch schon erstmal eine Gewöhnung, dass man sich selbst dann auch sieht. Mhm. Also das ist ja schon mal neu. Aber fehlt da nicht was?
Ja, es wäre eine ganze Menge. Also ich persönlich bin so wie alle anderen in dieser Welt lag reingeschlendert, ja. Und am Anfang fand ich das auch alles super gut, dass wir uns überhaupt sehen konnten. Also ich fand diese Idee, das Internet ist so fantastisch, weil es uns verbindet, auch wenn wir getrennt sind. Aber eben dieser typische Zoom-Fatigue, wie man sie so nennt, ne, ist dann tatsächlich auch schnell zu beobachten gewesen. Und es ist wirklich schwierig. Also, und du hast gerade was ganz Tolles angesprochen, Oliver, mit diesem Zoom, das Fensterchen geht auf und wir sehen ganz viele Menschen, Briefmarkengröße, ja. Das heißt, ich kann schon ganz wenig von der Körpersprache wahrnehmen.
Ja.
Dann habe ich mich immer noch, das mich total ablenkt, weil viele von uns, also ich möchte jetzt nicht gerade sagen, besonders wir Frauen, aber man achtet schon so drauf, ne, wie sehe ich denn aus? Und vielleicht habt ihr das auch schon mal beobachtet, dass Menschen dann in diesen Konferenzen einfach so wie in einem Spiegel sich die Haare nochmal zurechtlegen, ne? Weil man einfach selber sich auch wohlfühlen will.
Ja.
Und wenn ich jetzt zum Beispiel mich da selber drin sehe und mir gerade vielleicht der Tag nicht beschert, dass ich glücklich bin mit mir selbst, dann wirke ich auch anders.
Ja.
Und das ist total schade eigentlich. Und was dazu kommt, ist, dass wenn ich die anderen Menschen beobachte, mein Gehirn versucht zwar immer Informationen zu sammeln. Ich will immer wissen, wie geht's dir? Ich will immer wissen, wie fühlst du dich? Was sind die Zeichen, die du mir sendest? Ich sehe aber halt nur deinen Kopf. Und wenn ich jetzt nicht besonders geübt bin im Mikroexpressionen lesen oder im Kopfwinkelneigung, ja, was das denn bedeuten könnte, dann versucht mein Gehirn immer Informationen zu fühlen. Und das ist so nach 20 Minuten wahnsinnig anstrengend.
Ja, ich glaube vor allem, was der ganz gewaltige Unterschied zur echten Kommunikation ist, ich fokussiere mich auf Personen. Das findet da ja nicht statt, die Fokussierung findet nicht statt. Ich verstehe auch gar nicht, fällt mir mal gerade so ein, wäre eine super Geschäftsidee, dass man einen Videocall macht, wo automatisch der Fokus, also ich unterhalte mich mit jemandem, dann auch der Fokus gesetzt ist. Weil du hast alle gleichzeitig und du kannst dich auf gar keinen, also du guckst auf alle, wie reagiert denn der jetzt?
Gibt es in dem klassischen Videoconferencing, hat es das schon gegeben vor Corona. Das heißt, ich weiß, bei der Marede beispielsweise, alte Company von uns.
Kamera sich
bewegt. Da ist ja so eine 360-Grad-Kamera, die sich genau auf die Tonquelle dann immer fokussiert, tatsächlich.
Aber was mir da fehlt, ist zum Beispiel der Blickkontakt. Weil wenn du zum Beispiel überlegst, wenn wir in diesem Raum hier sind und wir sind drei sehr agil, ja, das heißt, wir werfen uns aber schon mal die Blicke zu, okay, ich bin jetzt fertig, du darfst jetzt reden. Ja?
Ja.
Und das haben wir in diesem Raum nicht. Also du guckst geradeaus in 18 Gesichter und wer weiß denn jetzt, wer eigentlich als nächstes dran ist?
Absolut.
Es passiert genau das Gegenteil, ne? Dass alle am Anfang gleichzeitig zu reden, dann ist totale Stille, dann wer jetzt zuerst? Also es ist auch manchmal ein Koordinationschaos, ne, was wir da haben.
Ja, definitiv. Also Ich wollte nur mal ganz kurz zurückkommen, dieses Wohlfühlthema kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Gab ja gerade so am Anfang dieses Thema Videokonferenz immer dieses wunderschöne Bild, da sitzt jemand im Sakko, Hemd, Krawatte und in Unterhose letzten Endes irgendwie vorm Rechner. Konnte ich mich auch nicht mit anfreunden, muss ich ehrlich sagen, irgendwie. Also ist tatsächlich so, dass ich dann auch sagen muss, so in der ersten Homeoffice-Phase habe ich schon darauf geachtet, dann irgendwie zurechtgemacht zu sein. Also zumindest so irgendwie leidlich, jetzt nicht unbedingt im feinen Detail, aber tatsächlich habe ich das auch gebraucht eigentlich irgendwie, weil man sich sonst irgendwie ein bisschen unkomplett vorkommt in der Sekunde.
Ja, ich finde es auch wichtig. Weißt du, was mir aufgefallen ist, dass wir halt in der normalen Kommunikation bestimmte Regeln haben. Also wir wissen, wie wir zu kommunizieren haben. Wir kommen rein, wir geben uns die Hand und. Wir haben Regeln. Und ich habe das Gefühl, dass wir in dieser digitalen Welt ganz wenig Regeln haben. Und dadurch vielleicht die Kommunikation, die möglicherweise eine neue Eröffnung in die neue Welt wäre, eben uns nicht so gelingt. Weil wir es versuchen, genauso zu kommunizieren, wie wir das eben analog machen. Und das Analoge ist so doppeldeutig. Also analog ist doch viel spannender, finde ich immer noch, wie das Digital. Aber wenn wir da vielleicht Regeln hätten, vielleicht wäre alles viel einfacher. Und es gibt ja schon Leute, die darüber nachdenken. Wahrscheinlich habt ihr das auch schon gesehen. Es gibt jemand, der so 9 Zeichen für die digitale Kommunikation erfunden hatte. Und diese 9 Zeichen werden jetzt mit eingeübt in Trainings. Und es gibt wohl Metastudien, die sagen, dass die Teilnehmer, die eben mit diesen 9 Zeichen gearbeitet haben, auch wesentlich mehr Verbundenheit nach dem Call zueinander haben, als wenn man das nicht hätten. Also die legen dann zum Beispiel so die Hand aufs Herz, wenn man sagen will, ich bin dann ganz bei dir, ja, oder kreuzen die Hände vor der Stirn, wenn sie sagen, ich bin überhaupt nicht deine Meinung. Das muss man natürlich einüben, weil uns wird das erstmal komisch vorkommen.
Total. Aber es ist ein mega Ansatz. Also wir scheitern schon daran, das Handheben irgendwie wahrzunehmen, zu deuten, das ist eine nette Empfehlung, dass da noch einer was sagen wollen würde. Ja. Aber ja, das hat ja, also wir haben ja eine ähnliche Situation schon mal in der Vergangenheit gehabt, so in den Ende der 90er, als die E-Mail aufgekommen ist, haben wir ja auch sehr schnell festgestellt, so das geschriebene Wort ist doch auch selten einvernehmlich, einverständlich, frei von Missinterpretation oder Ähnlichem. Und da sind dann die Emojis irgendwie auf die Straße gekommen und man hat festgestellt, okay, ich musste ihm nochmal zeigen, dass das jetzt irgendwie ironisch gemeint war oder auch besonders ernst oder was auch immer. Als Instrumentarium hast du ja angesprochen im Endeffekt. Ich weiß gar nicht, ob uns da noch andere Sachen einfallen würden, aber wahrscheinlich braucht solche Spielregeln tatsächlich dann auch ein Stück weit für diesen virtuellen Austausch, oder?
Das ist auch total spannend mit der E-Mail. Das ist bis heute noch schwierig. Also ich erlebe noch sehr oft Menschen, die bei mir sitzen und sagen, boah, und dann wird sich aufgeregt. Und nach der Analyse des möglichen Interpretationen heißt es, ach so, vielleicht ist das dann doch gar nicht so schlimm, ja? Weil wir da auch wieder mit unseren ganzen Gefühlswelten auf die E-Mail draufgehen. Und wenn man sich überlegt, wie unterschiedlich wir von den Persönlichkeiten sind, das kennt ihr wahrscheinlich auch, die einen machen 20 Emojis rein, ja? Und die anderen machen gar keinen. So, und das spricht ja schon in der neuen Welt der Kommunikation, beziehungsweise der non-verbalen Kommunikation, untersuchen wir tatsächlich das digitale Verhalten schon. Also wir können anhand dessen, wie viele Selfies jemand postet und welche Gesichtsausdrücke auf den Selfies zeigt, schon mal sagen, okay, was für eine Persönlichkeit könnte dahinter stecken? Genau dasselbe mit den Emojis. Ne? Welche verwende ich? Wie oft und wie viele? Was bedeutet das für mein Gegenüber? Und ich glaube schon, dass es hilfreich ist, sie zu haben. Auch wenn es eben heißt, in der Business-Kommunikation haben sie nichts verloren. Ich würde eher empfehlen, aber an richtigen Stellen gut gesät, sind die bestimmt hilfreich.
Ja, es gibt ja manchmal auch die Gegensätzlichkeiten. Also wir sind ja schnell dabei zu sagen, so das eine muss zum anderen passen, dass die Aussage muss letzten Endes zu meinem Auftritt, zu dem allem Nonverbalen, zur Körpersprache und Ähnlichem passen. Manchmal hat man den Eindruck aber auch, dass es etwas komplizierter ist irgendwie. Also weiß ich, ist das nur ein Vorurteil, wenn ich an Frauen denke und sage, dass sie in der Kommunikation mitunter größere Rätsel aufgeben können als Männer oder...
Das ist ein schönes Kompliment für uns, danke. Nee, ich glaube es nicht. Ich glaube, dass tatsächlich Männer und Frauen je nach Typ ähnlich kommunizieren. Also es gibt Menschen, die halt sehr viele Wörter gebrauchen und es gibt Menschen, die eher sehr reduziert in der Kommunikation sind. Für mich ist das eher eine Typfrage.
Wäre auch meine Meinung. Würde ich genauso sehen, ja. Also es ist, glaube ich, eine Frage des Lesens und des Lesenwollens. Mhm. Es ist ja tatsächlich so, also in Beziehungen, das ist ja jetzt egal, ob es Partner sind oder Freunde oder wer auch immer, in jeder Beziehung hat man ja auch Vorurteile. Man rennt ja auch mit Vorurteilen rum. Ja, der reagiert ja sowieso immer so und so. Ne, also man, ne, da hast du ja sehr viel mit zu kämpfen. Und ich glaube, dadurch entsteht dieses Vorurteil. Also wenn man ja schon mit dem Vorurteil rangeht. Ne?
Ja.
Und manchmal will man ja auch gar nicht empfangen, was der Sender sendet.
Aber wir haben eben, können ja mal so ins Praktische noch mal ein bisschen gehen. Wir haben im Vorgespräch uns ja schon mal darüber unterhalten, über unsere ersten Erfahrungen, was so in der Pandemie-Zeit dann das Thema eben Umstieg auf Team-Calls, auf virtuelle Kommunikation betrifft. Du hast da konkrete Erfahrungen gesammelt. Mhm. Wir selber haben, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle schon erwähnt, haben uns sozusagen eine blutige Nase in einem Pitch geholt, wo wir dann letzten Endes unser Gegenüber tatsächlich schon gar nicht zu sehen bekommen haben, weil die nämlich letzten Endes die Kamera gar nicht benutzt haben. Mhm. Den Pitch haben wir ja als zweiter von zwei Teilnehmern abgeschlossen. Fühlten uns auch tatsächlich irgendwie so, als würden wir in irgendeinen dunklen Kanal in eine Höhle sprechen und ja, war nicht so toll. Du hast auch Erfahrungen gesammelt, warst, glaube ich, auch am Anfang ein bisschen skeptisch, nervös und
ja. Ich war total skeptisch nervös, weil ich Menschen liebe und total gerne vor Menschen spreche und Veranstaltungen besucht habe. Und ich muss dazu sagen, ich bin ein totales technisches Embryo gewesen zu dem Zeitpunkt. Also mir hat das alles Angst gemacht. Ich wusste nicht mal, wann Zoom und WebEx, das war für mich, das waren Begriffe, die ich vorher noch nie kannte. Aber wie heißt das so schön? Ich bin selbstständig und ich möchte gerne in 2 Jahren auch noch dabei sein. Also was machst du? Du lernst. Ja. Und ich hatte das Glück, dass ich halt einen Kollegen habe, der sehr jung ist. Und der in diesen Medien wirklich zu Hause war. Der hat mir super geholfen. Wir haben ein Studio innerhalb von ein paar Tagen aufgebaut. Wir haben das Equipment bei Amazon bestellt, also alles, was wir brauchten, und dann alles aufgestellt. Und dann ging das eigentlich recht schnell. Und ich war sehr überrascht, weil meine Teilnehmer genauso wie ich noch sehr neu in dieser Welt waren. Das heißt, die Erwartungshaltung damals war noch nicht so hoch wie heute.
Ja.
Also ich glaube, heute haben wir einfach ganz andere Erwartungshaltung an Menschen, die jetzt vor eine Kamera sprechen. Und so bin ich halt damit gewachsen. Aber was mir zum Beispiel aufgefallen ist, ist die Thematik, und das war bei vielen meiner Kunden eben, dass sie das auch umgesetzt haben, mit ihren Kunden in dieser Calls reinzugehen, so wie ihr auch. Und dann halt auch eben ohne Regeln, ne? Also machen wir die Kamera an oder nicht? Wir sind ja höflich, also lassen wir auch alles aufnehmen, was der Kunde zum Beispiel hören will. Hinterher haben sie mich angerufen, haben gesagt, super, die haben alles aufgenommen und hinterher uns natürlich damit ausgebotet. Ne? Mhm. Also es gab, glaube ich, vieles, was am Anfang nicht so schön war im Zwischenmenschlichen. Aber spannend war eben die Thematik, ich sehe nur das Gesicht. Und alle hatten Angst vor der Maske. Ja, die sind rausgegangen und haben gesagt, hey, was passiert eigentlich, wenn ich nur diese Masken sehe? Und da fand ich das super spannend. Ich weiß nicht, ob sich das geändert hatte mit der Zeit. Wir achten ja vorwiegend, wenn wir miteinander kommunizieren, in Gesichtern auf das untere Gesicht, ne? Weil wir ja es gewohnt sind, also zumindest in unserer westlichen Welt, dass wir uns die Münde angucken.
Yeah.
Einerseits, weil wir glauben, sie besser zu lesen, und andererseits, weil wir das Gesprochene auch teilweise damit unterstützen. Ja, also vieles ist fast wie ein Foto. Wenn du etwas sagst, dann weiß ich, dass du gerade ja sagst und nicht wahr. Ne?
Yeah.
So, und das ist eigentlich so ganz spannend. Und das war eine Riesenangst von meinen Teilnehmern, die gesagt haben, oh mein Gott, was mache ich denn jetzt, wenn ich den Mund nicht sehe? Und was ich da immer als Beruhigung mitgegeben habe und was ich glaube schön ist, dass die meisten von uns, die jetzt nicht autistisch veranlagt sind, tatsächlich an den Augenpartien unglaublich viel erkennen können, schon intuitiv. Also wer bei mir im Training ist, der lernt Mikroexpressionen lesen. Aber das brauchst du gar nicht, wenn ich ehrlich bin, wenn du zum Beispiel sehen willst, wie es jemandem geht, weil wir die Augen wirklich sehr gut intuitiv lesen können.
Das ist ganz lustig. Ich kenne das aus dem 3D-Bereich. Mhm. Also warum wirken 3D-Charaktere, also wenn es menschliche Charaktere sind, immer noch nicht echt? Also ich kann sie sofort unterscheiden. Also Star Wars, schönes Beispiel, ich will jetzt gar nicht über den Film reden, aber da waren ja die ersten Versuche, wirklich mit 3D-Menschen zu arbeiten, weil die Augen tot sind. Immer. Und das ist ja auch so, in Mangas beispielsweise wird dieses Phänomen der toten Augen ja geändert, indem die Feuchtigkeit in den Augen zittern lassen, ne? Und damit die Lebendigkeit reinkommt. Und das ist tatsächlich so. Ich glaube, man kann aus den Augen unglaublich viel lesen. Und da, also wenn einer sich freut, einer schlecht gelaunt ist, da können so viele Masken vorm Mund sein, wie lustig sind. Ich glaube, die Augen sagen sehr viel mehr als der Mund.
Das
ist auch meine Meinung.
Ja, tatsächlich ist es so. Ne? Ja. Nur du hast viele Emotionen zum Beispiel, die du ohne den Mund nicht richtig deuten kannst. Und das ist dann halt ein bisschen schwierig in der zwischenmenschlichen Kommunikation.
Ja,
ne?
Ja, ich habe in der Homeschooling-Phase sozusagen Mäuschen spielen können und habe verzweifelte Lehrer gehört, weil da war es ja letzten Endes auch die freie Entscheidung der Schüler. Mache ich die Kamera an oder nicht? Zeige ich mich? Würde mal sagen, ja, so zwischen 10% und 20% der Kinder haben am Ende tatsächlich die Kamera angeschaltet. Und es war ein echtes Problem für die Lehrer, muss ich sagen. Also diese Unterrichtsstunden waren dann schon sehr seltsam im Endeffekt irgendwie.
Wir sind ja schon in der normalen Kommunikation auf Resonanz angewiesen. Ja. Also wir brauchen dieses Kopfnicken, ja, wir brauchen das Gegenüber, was uns spiegelt. Und wenn wir das gar nicht haben, das verunsichert uns. Es ist wie, wenn du mit jemand zusammen bist, der gerade frisch eine Botox-Spritze erhalten hatte, ja, dann hast du auch dieses Gefühl, oh, irgendwas funktioniert zwischen uns beiden nicht, ja, weil diese Resonanz gar nicht stattfinden kann. Also ohne dass ich
jetzt. Da sind wir eigentlich bei einem schönen Thema. Also ich habe, wenn man sich jetzt mal so die Jugend anguckt oder die jüngeren Menschen, ich meine, wahrscheinlich ist das ist jetzt mal, sagen wir mal, meine Bubble, ja, also in meiner Bubble nehme ich so wahr, sie werden immer mehr Kommunikationskrüppel. So, ich will das jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, also bitte nicht falsch verstehen, aber ich glaube, das machen die Social-Kanäle auch mit der Kommunikation. Mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass man, sagen wir mal, junge Menschen überhaupt nicht mehr wahrnehmen kann, sind das jetzt die echten Bilder, sind das echte Filme oder sind da irgendwelche Echtzeitfilter drüber? Was macht das eigentlich mit der nonverbalen Kommunikation? Also was würdest du sagen?
Also das ist tatsächlich ein ganz unschönes Phänomen, was uns begleitet. Und es gibt auch schon diesen Begriff Pseudoautismus. Also der ist schon seit ein paar Jahren geprägt, weil eben dieser Kommunikation, die in den Medien stattfindet und bewusst in den Medien, wir leben ja nicht mit den Medien, sondern teilweise wirklich in den Medien, die lässt ganz viele von uns aus der Realität rausgehen. Und was passiert? Wir werden sozial immer weniger aktiv. Das ist das eine. Wir sind immer weniger empathisch. Also wir sehen nicht, was bei anderen passiert. Und dieser Begriff, dass wir dann halt uns immer mehr zurückziehen, ja, der geht jetzt schon mittlerweile, also zumindest in meiner Branche, wird er schon oft genannt. Weil Menschen tatsächlich Verhaltensweisen zeigen, wie eben autistische Verhaltensweisen, die aber mit Autismus nichts zu tun haben, sondern eben angelernt sind. Deswegen glaube ich schon, dass es ein gefährliches Phänomen ist, was wir da beobachten. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, ich habe letztens mal mit jemand gesprochen und bin dann sehr nachdenklich gewesen. Die Person hat nämlich zu mir gesagt, weißt du, wenn du bei Facebook einen traurigen Smiley postest, dann fragen dich auf einmal 120 Leute, hey, was ist los, wie geht's dir und alles wird gut und so. Und wenn du auf der Straße unterwegs bist und weinst, kommt keiner auf dich zu und das interessiert keinen Menschen. Und ich kriege jetzt gerade Gänsehaut, weil ich das so traurig finde, dass diese Entwicklung möglicherweise tatsächlich schon da ist.
Also diesen Eindruck hatte ich eigentlich auch. Ich hatte gestern tatsächlich, war ich auch wieder mit Leuten unterwegs, auch mit einem jüngeren Mädchen. Und wir haben zusammengesessen und die war weg. Also sie war gar nicht bei uns. Mhm. Empathisch war sie nicht bei uns. Und das war für sie vollkommen normal. Ja. Ich habe das als sehr unhöflich empfunden, aber für sie war das vollkommen normal. Mhm. Ich habe da jetzt nicht drüber gesprochen, aber man merkt, dass die Empathie, also die reale Empathie bei jungen Menschen extrem nachlässt. Also
ja, auch wirklich dieses Aufnehmen des Augenblicks im Endeffekt. Also vieles ist ja auch nicht vorgedacht, inszeniert. Also ganz klar, Konzerterlebnisse oder sonst was, die Leute, die eigentlich nur noch mit ihrer Kamera dastehen, am Ende also das Erlebnis, für das sie viel Geld bezahlt haben, auf das sie sich ein halbes Jahr gefreut haben, das wird abgelöst durch irgendwie, ich berichte jetzt für irgendwen, der nicht gerade Teil dieser Gruppe ist, um da irgendwas präsentieren zu können oder sonst was oder so. Also eigentlich eine ganz schlimme Geschichte. Beim Essen gehen kenne ich es genauso. Also ich habe mich auch im Urlaub aufregen können. Das ist wahrscheinlich eine völlig typische Familiensituation, weil ich gerade den Gegenentwurf von einem Gegenentwurf gehört habe. Gehst in den Lokalsitzer und drei Leute ziehen ihr Handy raus irgendwie. In dem Moment, wo du denkst, jetzt sitzt du schön beieinander und quatscht mal ein bisschen über deine Eindrücke und über dies oder das. In Australien gibt es jetzt eine Gaststätte, da bekommen die Leute 10% Rabatt, wenn sie ihr Handy, sieht aus wie so ein Toasterhalter. Im Endeffekt wird dann aufgebaut, wenn sie ihr Handy da brav reinlegen vorher, bestellen, essen und während des Essens auch darauf verzichten, das Ding zu benutzen, kriegen sie einen Rabatt. Fand ich eine sehr spannende Geschichte und wird auch sicherlich dieses Erlebnis Essen gehen dann wieder deutlich, deutlich steigern.
Ich würde dann gerne noch mal so einen kleinen Blick in die Zukunft wagen. Also wir reden ja alle jetzt hier vom Metaverse. Das heißt, die Verbindung zwischen realer und virtueller Welt. wo wir eventuell, also jetzt mal so in meiner Vision, tatsächlich nicht mehr in reale Gesichter gucken, sondern in von denjenigen gespiegelte Avatare. Was macht das mit uns?
Also VR ist eine ganz spannende Geschichte, finde ich. Ich habe tatsächlich auch den Schritt gewagt, mich zum VR-Trainer auszubilden. Und es war für mich auch wieder so eine Überwindung der Grenzen, weil ich ja Menschen liebe und trotzdem gesagt habe, ich will mir das angucken. Also mein Professor hat früher an der Uni gesagt, guck dir genau an, was die anderen machen, damit du mitreden kannst. Also dachte ich, ich gucke mir das an und war tatsächlich sehr begeistert. Im Vergleich zu 2D fand ich das 3D-Erlebnis als Avatar insofern sehr schön, weil ich eben dadurch, dass ich mit Menschen in einem Raum zusammen war, das Erleben von Nähe erfahren habe. Hm. Und es ist das, was mir oft fehlt, wenn wir halt eben mit 2D, also mit Zoom-Konferenzen unterwegs sind, dann fehlt uns ja diese Nähe. Und das Oxytocin wird ja produziert, wenn wir eben schon in einem Raum zusammensitzen. Ja, ja, das macht schon viel aus. Und ich glaube, das ist gut an VR, weil wenn ich zum Beispiel in diesen Trainingsräumen bin, ich kann ja neben dir sitzen, ich kann sogar deine Hand nehmen, wenn ich das möchte, ja, und habe das Gefühl, hey, wir beide sind hier verbunden miteinander. Mhm. Und das Erleben habe ich in 2D nicht. Deswegen fand ich VR insofern total spannend. Mhm.
Ist das vielleicht auch so ein bisschen, du hast ja vorhin davon gesprochen, vom Wohlfühlfaktor, da waren wir noch dabei, dass wir uns irgendwie ein bisschen zurecht machen, wenn es in den Teams oder Zoom-Call geht. Aber wenn man es jetzt weiterspinnt, sage ich mal, wir haben es auch im Vorgespräch, glaube ich, schon mal, haben wir uns ein bisschen über Instagram und diese Notwendigkeit für viele, sich auch da quasi eher so ein Wunschbild zu schaffen, dran zu basteln. Und jetzt beim Avatar wäre es ja vielleicht was Ähnliches, dass ich sage so, ich entkopple jetzt meine reale physische Identität komplett von meiner Interaktion und schwenke um auf so ein Avatar. Ist das dann auch eigentlich dieser Wohlfühlmodus sozusagen, dass ich das brauche, so ein bisschen als Panzer, als Schutz, um zu sagen, so, das ist das bessere Ich von mir?
Das ist oder genau was das, was du sagst, aber mir macht das auch Angst.
Unbedingt, ja, ja.
Ja, weil zum Beispiel Joachim Höflich, der hat darüber nachgedacht, dass wir uns dadurch viel mehr isolieren, dass wir uns entziehen und dass wir uns eine Welt schaffen, in der wir nicht mehr wir selbst sind. Und das macht mir Angst. Also wenn ich zum Beispiel die schönere Isabella bin, die schlankere Isabella bin, die. Und dann mich vielleicht gar nicht mehr traue, ich selbst zu sein, dann bleibe ich ja in dieser Welt. Und ich weiß nicht, die Menschlichkeit ist eigentlich das, was uns auszeichnet, wenn wir miteinander in Interaktion sind. Und ja, digitale Kommunikation ist auch Kommunikation, aber für mich eben eine ganz andere Art der Kommunikation. Und ich glaube, diese Beziehung, die wir offline aufbauen, die sind meiner Meinung nach wesentlich wertvoller für das Wohlfühlen als Mensch, als eben die anderen. Auch wenn durchaus Menschen viele Freunde haben in Social Media und es ist sicherlich ein Kanal, wo wir alle auch schon drin leben. Ja. Und Metaverse wird wahrscheinlich auch eben dazu beisteuern, dass Menschen dahin ziehen.
Ja, es ist auch vielleicht so ein bisschen dieser Weg, der verloren geht, glaube ich mal. Also so erkläre ich es mir dann an manchen Stellen auch im Erlebnis dann der Erfahrungen und Darstellung meiner Kinder oder sowas dann, so dass man so das Gefühl hat, so das, was man selber so als Erlebnisphase noch mitgenommen hat, Sachen zu entdecken, Fehler zu machen im weitesten Sinne, auch Personen nicht gleich sozusagen als komplettes Ergebnis wahrzunehmen, sondern zu entdecken und zu sehen, so welche Seiten sind da aus einer, was weiß ich, wenn es eine Beziehung ist, aus einer frühen Phase der Verliebtheit in so einem Beziehungsgeflecht zu kommen. Ich habe heute so das Gefühl, dass Digitalisierung raubt einem ja diesen Weg an vielen Stellen auch. Also da arbeite ich ja eher Listen ab mit Anforderungen, Wünschen, was auch immer, als ob ich ein Auto konfiguriere im Grunde.
Ja. Ja, aber was passiert am Ende? Am Ende siehst du die Person und sagst, nö, doch nicht. Obwohl die Plattform dir gesagt hätte, 100% Matching. Ja, und dann siehst du die Person und sagst, nö, wir beide nicht. Ja, weil eben so viele andere Signale da sind, die du vorher nicht gesehen hast. Ja. Also ich glaube sogar, dass der erste Eindruck uns verloren geht. Also wenn ich einen Avatar sehe, hat einen völlig anderen ersten Eindruck, als wenn ich einen Menschen betrachte.
Ja.
Ja. Und ich glaube, dass wir uns sehr vieles rauben, was Empathie angeht. Weil das, was du gerade angesprochen hast, gerade ist ein total, habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber wenn Kinder tatsächlich anfangen, in der virtuellen Welt ihre ganzen Erfahrungsschätze zu machen, dann lernen sie nicht, wie Empathie funktioniert. Weil ich muss die Gesichter, ich muss die Bewegung, ich muss all das vorher schon wissen. Also wir bauen auf dem Wissen, was uns hilft, eben miteinander zu interagieren. Wenn ich das mir nicht erarbeite in der realen Welt, dann müsste man drüber nachdenken, was dann am Ende passiert.
Ja, das sehe ich genauso. Also ich glaube, die Erfolgserlebnisse, die einen Menschen ja auch prägen und ausmachen, also man lebt ja sehr viel für Erfolgserlebnisse, ne? Also die werden sich völlig verlagern, die haben nichts mehr mit mir selbst zu tun. Es kann natürlich sein, dass in Zukunft das Metaverse oder die virtuelle Welt eine ist, wo ich auch arbeiten gehe. Dann ist es auch wahrscheinlich völlig unerheblich, wie ich real. Mhm. Also das ist ja jetzt wirklich Science Fiction, ne?
Ja.
Aber trotzdem alledem, es wird schon, sagen wir mal, eine krasse Spaltung zwischen dem realen Ich und dem virtuellen Ich stattfinden. Ne? Und da ist eine Frage, wie wichtig ist das virtuelle Ich? Meine, das gibt es ja in der Gaming-Branche schon ganz lange, dieses Thema, dass die Erfolgserlebnisse virtuell sehr viel größer sind als in der realen Welt und Menschen im realen Leben völlig verwahrlosen. Mhm. Ne? Also wochenlang nur noch in dunklen Räumen sitzen, gar nicht mehr rausgehen, sich nur noch die Pizza bringen lassen und so weiter, aber virtuell total erfolgreich sind. Ne? So, und wenn wir jetzt vorstellen, wir verbinden das mit Wirtschaftsthemen, also wo ich dann wirtschaftlich erfolgreich sein kann, dann kann es gut sein, dass sich das ganze Reale und Virtuelle in völlig unterschiedliche Richtungen entwickelt. Ob ich das schön finde, ist eine andere Frage. Ne?
Ja, auch wenn ich es noch weiter spinne, ist ja sogar noch die Frage, was bleibt da von mir als Persönlichkeit hängen? Wenn ich jetzt wieder, Gaming ist ja ein cooler Bereich dafür, was weiß ich, mein Sohn ist noch immer begeisterter Fortnite-Spieler, seit Jahren, glaube ich. Und da geht es ja auch darum, das sind ja die gerade diese Themen dann auch Dinge sozusagen seiner virtuellen Präsenz dann zuzufügen, andere Kleidung, anderes Aussehen, sonst was. Der hat ein Riesenarsenal letzten Endes von diesen virtuellen Merkmalen. Und das hat aber alles gar keinen Bestand im Prinzip. Er hat so ein riesiges Arsenal, weil er es halt im Sekundentakt austauscht oder sowas im Grunde ist. Es wird alles sehr, sehr austauschbar. Im Prinzip ist es nichts da, wo ich sagen kann, das prägt mich jetzt mal tatsächlich irgendwie. Das ist etwas, was zu meiner Bestandteil meiner Persönlichkeit ist oder ähnliches. Gibt es alles gar nicht mehr. Es ist so, für den Moment ist es ganz okay und dann springe ich weiter im Grunde. Auch das ist ja was mit einem Menschen was macht am Ende,
denke ich mal. Ja, und das, was du gerade angesprochen hast, wir werden ja zu Persönlichkeiten durch Erfahrungen.
Ja.
Und wenn ich diese Erfahrung eben ganz anders, also total spannend, also wir bringen gerade auch ganz, ganz neue Gedanken. Ja. Ja, was macht das mit mir? Wie werde ich zu Persönlichkeit? Ich komme ja, 50% ist geerbt, okay. Mhm. Aber die restlichen 50% erarbeite ich mir durch die Sozialisation, ja. Und wenn mir da so viele Erfahrungen fehlen und ich vielleicht nur im Rollenspiele, woher weiß ich, wer ich bin?
Ja. Ja, also ich finde das ist tatsächlich ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich bin gespannt, wo die Reise dahin geht. Mhm. Mir fällt gerade noch ein Aspekt ein, den ich ganz spannend finde. Ich weiß nicht, hast du diese Avatar-Nummer?
Nein, ich habe es verpasst.
Ja, also kannst du dir bei YouTube angucken. Witzigerweise ist es so, ich habe mir natürlich auch die ganzen Reaktionen angeguckt. Und was erstaunlich ist, dass sie es tatsächlich geschafft haben, das Band-Feeling, also was es damals in den 70ern gab, virtuell so abzubilden, dass die Leute, die sich das angeguckt haben, innerhalb von Sekunden drin waren. Mhm. Also die waren, so weit sind die schon. Also das hat ja auch ganz viel mit Empathie zu tun. Also wenn einer singt und ich sehe, wie er dann dabei gestikuliert, das ist natürlich auch ein spannender Weg. Also ich bin ja nach wie vor ein Riesenfan von diesen Mixed-Reality-Themen, ne? Also wo man tatsächlich die virtuelle Welt mit der realen Welt verbindet. Weil ich glaube, da ist die große Chance, dass beides nicht verloren geht.
Ja. Ja, und tatsächlich gibt es auch schöne Untersuchungen, die nämlich beweisen, dass Menschen, die einen schon mal live erlebt haben, später in der virtuellen Welt eine ganz andere Verbindung zu uns haben. Und das wird ja auch vielleicht, wir haben in den 70ern alle irgendwie vom Fernseher verfolgt und hatten alle das Gefühl, wir kennen sie, ne? Also zumindest meiner Generation. So, und man kennt diese Menschen. Das ist vielleicht auch sofort so ein anderes Aufleben von Emotionen, weil wir machen etwas wach, was wir sowieso in uns drin haben. Ja. So eine Sehnsucht nach dem Frühjahr. Mhm. Das könnte ja auch noch eine kleine Rolle mit dabei spielen. Das ist
eine große Rolle, glaube ich sogar. Ne? Das fördert natürlich auch das Akzeptieren des Virtuellen.
Ja.
Ich glaube, wenn das jetzt irgendeine No-Name-Band wäre, dann würde ich da anders mit umgehen. Da würde ich viel kritischer drauf gucken.
Natürlich, ne? Ja.
Recht, ja.
Ich versuche jetzt gerade die nonverbalen Zeichen zu deuten, die mir gegeben werden.
Ich wollte, also
du wolltest zart darauf hinweisen, dass wir schon weit fortgeschritten sind.
Zu deiner Information. Jedes Mal am Ende eines Podcasts, wir sind jetzt bei 38 Minuten, sage ich meinen Spruch auf. Und ich hatte eigentlich vor, dass Ralf mal diesen Spruch
holt. Nee, nix.
Aber meine nonverbale Kommunikation hat dazu nicht gereicht, dass er es verstanden hat.
Ich habe eine sehr große Trägheitsmasse. Ja, wir können ja mit was klassischem, praktischem nochmal enden. Gibt es denn eigentlich so nach deinen Erfahrungen, die du jetzt auch gesammelt hast in der rein digitalen Kommunikation, irgendwelche Dinge, wie man so das, was man gerne kontrollieren möchte, vielleicht auch in der virtuellen Welt kontrolliert bekommt, sozusagen? Wie kriege ich mit? Ist die Botschaft, die ich irgendwie meinem Gegenüber jetzt mitgeben wollte, sei es irgendwie beruflich, sei es privat oder sonst, ist das angekommen? Ist das in der richtigen Art und Weise angekommen? Und wenn ich das Gefühl habe, nee, ich müsste da eigentlich nachschärfen, habe ich Mittel, Möglichkeiten da irgendwie letzten Endes genau das dann auch nochmal anzugehen?
Also tatsächlich finde ich aber erstmal viel spannender, dass ich mir überlege, wie ich wirken möchte. Das finde ich viel spannender, weil wenn ich zum Beispiel jetzt vor der Kamera sitze und das macht kaum noch einer, aber es gibt immer noch Menschen, die die Kamera so ausrichten, dass du auf andere von oben herabschaust oder nach oben schaust. Das macht natürlich auch schon eine wahnsinnige Wirkung, die entweder verschenkt oder gewinnt. Also da kann ich schon mal selber steuern, wie ich wirken möchte. Und beim Betrachten des Gegenübers finde ich es immer unglaublich wichtig, eben die Mimik zu lesen. Ja. Ne? Weil die können wir nicht abstellen. Und viele von uns vergessen sogar, dass sie eben in der virtuellen Welt die ganze Mimik mittragen. Mhm. Und wenn du mit 18 Leuten in einem Raum bist und das Gefühl hast, ja, die redet dann einfach nur in die Kachel rein, dann lässt du dein Gesicht manchmal völlig unbeobachtet kommunizieren. Ja. Und das finde ich total spannend. Also wenn ich als Betrachter eben die Fähigkeit habe, die Gesichter zu lesen, bin ich da richtig im Vorteil. Also das Gesicht ist auf jeden Fall eine Informationsquelle, die ich immer virtuell, gerade bei Zoom, habe. Ne? Und die sollte ich nutzen.
Und das kriege ich auch gut übereinander sozusagen. Ich bilde mir da manchmal ein, muss eine Checkliste im Hinterkopf abarbeiten, dass ich sage, okay, wie wirkt er jetzt gerade auf mich? Wie wirke ich? Muss ich was tun? Muss ich was anfassen? Klingt ja erstmal sehr kompliziert, aber ist hoffentlich nicht so.
Na, du hast ja ständig diesen Prozess des Abgleichs, ne? Weil Kommunikation ist nun mal ein ganz komplexer Prozess. Ja. Also, so ganz einfach ist es nicht, egal ob das jetzt offline oder online passiert. Ja. Aber auf jeden Fall hast du natürlich schon diesen Prozess, den du abarbeitest, du siehst dich, das ist schon anstrengend, du betrachtest dein Gegenüber. Wenn du jetzt aber tatsächlich deine Wahrnehmung so weit geschärft hast, dass du unterscheiden kannst, was positive oder negative Signale im Gesicht sind, dann bist du schon gut unterwegs. Und dann gibt es diese schönen Feinheiten, für die ich mich dann so begeistern kann. Ne? Ist das jetzt echte Freude oder ist das nur soziale Freude? Ja? Und ist das vielleicht jetzt gerade verächtlich, dieses Lachen? Oder ist das ein triumphierendes Lachen? Das finde ich dann spannend. Ja. Aber so weit muss ja keiner gehen. Also ich finde so positive, negative Signale, die erkennen wir schon alle grundsätzlich gut. Und wenn ich merke, dass ich etwas gesagt habe, was mein Gegenüber aus seiner Baseline rausbringt. Also Baseline ist das, wie wir uns geben im normalen, neutralen Zustand. Und wenn ich dann eine Anomalie sehe, also wir beide unterhalten, es ist total entspannend. Auf einmal gehst du vielleicht total zurück und presst die Lippen aufeinander und schiebst nochmal die Augenbrauen nach unten. Dann könnte ich mir vorstellen, dass ich vielleicht etwas getan habe, was dir nicht ganz so schmeckt. Ja.
Aber ganz im Ernst, also wir sehen dich ja jetzt live und wir sehen die glänzenden Augen, die lachenden Augen, die freudigen Augen. Also wie sehr du diesen Beruf liebst und wie sehr du das auch vermitteln möchtest, und das ist, da geht die Sonne auch wirklich Gänsehaut. Ja.
Das wär für mich jetzt auch nochmal der wichtige Schluss, ohne dass wir eine Riesenwerbeveranstaltung letzten Endes anzetteln wollen, aber wir können, glaube ich, alle einen Haken drunter machen. Wir glauben, dass dieses Verhalten vielleicht nicht erlernbar ist, aber man bestimmte Dinge aufmerksamer vielleicht behandeln kann, gewisse Dinge achtsamer angehen kann, trainieren kann, wie auch immer. Was genau machst du bei deinem Angebot oder was bietest du deinen Teilnehmern da an?
Also ich habe sehr unterschiedliche Angebote. Das eine, was wir halt eben das Thema Mimik, das ist ein Seminar, was ich anbiete, 2- bis 4-tägig. Das nennt sich Mimikresonanz. Da geht es darum, dass man die Mikroexpressionen liest. Dann bieten wir einmal im Jahr eine Großveranstaltung mit nur 6 Personen. Das ist ganz exklusiv. Das ist der EQ-Profiler. Da geht es halt eben darum, wie werde ich zum Menschenkenner? Und dann gehen wir alle Aspekte durch, von Mimik, Körpersprache, Motivationspsychologie, Verhaltenspsychologie. Das finde ich persönlich am meisten spannend, weil ich das Ganze drumherum bearbeiten darf. Ja, und ansonsten machen wir auch Online-Veranstaltungen. Ich glaube, am 25. September werden wir etwas anbieten, was auch online stattfindet. Also es passiert sehr viel bei uns und vorwiegend bin ich aber in Unternehmen tätig.
So soll es ja sein. Wir sind ja auch vorwiegend in Unternehmen tätig. Also da haben wir eine Schnittmenge. Ich glaube, dann sind wir durch jetzt von der Zeit, oder?
Es hat total Spaß gemacht, dir zuzuhören, dich auch live zu erleben. Ja. Also das muss man mal ganz klar sagen. Da sieht man, wie wichtig das ist, Ich hätte mir das jetzt unmöglich in einem Teams-Call vorstellen können. es war uns ein Fest und vielleicht sprechen wir uns ja zu irgendeinem speziellen Thema gerne nochmal wieder.
Wenn ja. Wir denken ja auch drüber nach, tatsächlich mal eine physische Veranstaltung auf die Reihe zu bringen, auch so mit ausgewählten Podcast-Teilnehmern von uns, weil wir immer sehr, sehr oft an Stellen sind, wo wir sagen, da hätte man jetzt auch nochmal stundenlang weiterreden können. Aber wir haben uns nun mal diese physische Grenze auferlegt von 40, 45 Minuten.
Das sag ich sonst immer.
Ja. Und darum versuchen wir uns, so gut es geht, daran zu halten. Insofern für den Moment ganz, ganz lieben Dank. Ich fand das mega spannend und ja, hab da auch ganz, ganz viel rausgezogen. Insofern dickes Dankeschön an dich und ja, allen Hörern danke fürs Zuhören und von mir aus tschüss und bis zum nächsten Mal.
Dankeschön.
Ja, tschüss.
Ciao.